Ich stelle fest, dass ich heute Morgen doch endgültig jetzt angekommen bin im 21. Jahrhundert. Ich predige jetzt seit über 17 Jahren, aber ihr glaubt es nicht, ich habe noch nie so ein Ding auf dem Kopf gehabt. Die rechte Hand ist noch ganz verwirrt, die fragt sich, was mache ich jetzt die nächsten 30 Minuten? Kann ja jetzt nicht so dastehen. Ne? Aber wir sind flexibel, ja. Und anpassungsfähig, ich bin froh, ich habe vorher schon gedacht, nehmen Sie mir jetzt auch noch die Kanzel, aber ich bin dankbar, dass ihr sie mir wieder hingestellt habt. Mein Name ist Lothar Drentsch von Rottweil, das ist meine Frau, die Andrea. Wir haben 6 Kinder miteinander, die haben wir heute Morgen schon in den Zug gesetzt nach St. Georgen. Ich bin Pastor dort seit über 1,5 Jahren jetzt, Pastor der Schwarzwaldgemeinde in St. Georgen. Und wir machen heute Morgen einen offiziellen Kanzeltausch. Der Michael predigt jetzt gerade, denke ich doch, ja, jetzt bei uns in St. Georgen. Und ich darf euch ganz herzlich Grüße auch bestellen, der Schwarzwaldgemeinde in St. Georgen. Ja, so viel zu mir. Und ich möchte uns einfach heute Morgen ein Wort Gottes weitergeben. Der Regisseur und Schauspieler Woody Allen, den kennt ihr, ne? Der hat mal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat er gesagt, ab und zu braucht er auch einen Drink, hat der Woody Allen gesagt. Ne? Es gibt eine große Brauerei im Schwarzwald, die haben mal vor ein paar Jahren, hatten sie eine riesen Werbekampagne, haben plakatiert, große Plakate, da stand drauf, ganz groß, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Punkt, 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 und drunter eine Flasche der hauseigenen Produktionsmarke. Ne? Unser Herr Jesus hat auch mal gesagt, schon viel, viel früher, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber er hat was ganz anderes gesagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes herauskommt. Kommunikation. Kommunikation. Gott redet zu uns. Und wir können reden mit unserem Gott. Das ist Kommunikation. Wir sind nicht die geborenen Kommunikatoren. Sind wir nicht. Wir tun uns schwer mit Kommunikation. Es gibt eine Studie, die hat errechnet, dass Eheleute im Durchschnitt 8 Minuten täglich miteinander kommunizieren. Doch so viel, ne? 8 Minuten. Aber in diesen 8 Minuten, das sind solche Aussagen wie, gib mir mal bitte die Butter, Schatz, schon mit einberechnet. Wir sind nicht die geborenen Kommunikatoren. Das sagt der frisch gebackene Ehemann zu seiner frisch gebackenen Ehefrau, sagt er, du Schatz, da ist was Grünes in der Suppe. Und darauf sagt die Frau zu ihrem frisch gebackenen Ehemann, wenn es dir bei mir nicht schmeckt, dann geh halt ins Gasthaus zum Essen. Worauf der Mann sich sehr verwundert. Denn die Frau hat anscheinend etwas gehört, was der Mann weder ausgesprochen, ja nicht einmal im Grunde seines Herzens gedacht hat. Eigentlich wollte er nur wissen, da ist was Grünes in der Suppe, sieht interessant aus. Was ist denn das Grüne? Und seine Frau, die hat was ganz anderes daraus gemacht. Ja, wir sind komplizierte Hörer, geht es euch auch manchmal so? Wir sind manchmal komplizierte Hörer. Wir hören manchmal mehr als die reine Sachinformation. Ja, wir haben manchmal so ein Appellohr und das war bei der jungen Frau ganz weit ausgefahren und das Appellohr, das fragt immer, was will der Herr von mir? Ja, und dieses Appellohr signalisiert dieser jungen Frau, der will, dass ich das Grüne in Zukunft weglasse. Und dann haben wir ein Beziehungsohr. Und dieses Beziehungsohr, das ist auch immer am Messen, immer die Antenne ist immer ausgefahren, in welcher Beziehung steht derjenige, der mit mir kommuniziert, in welcher Beziehung steht der gerade zu mir? Und das Beziehungsohr dieser Frau signalisiert ihr, ihr junger Mann sagt, du bist eine miserable Köchin. Das wäre ihm im Traum nicht eingefallen, aber so kommt es bei ihr an. Ja? Und dann gibt es hier noch ein Selbstoffenbarungsohr. Jeder, der etwas sagt, gibt hier noch etwas preis von sich selbst. Es gibt die reine, hundertprozentige, sachliche Information, gibt es gar nicht. Wir geben immer etwas preis von uns selbst, ob wir wollen oder nicht. Ja, und die junge Frau hat den Eindruck, ihm schmeckt es nicht bei ihr. Und darum kommt die Reaktion ziemlich heftig in Form einer Granate und sie sagt, dann geh ins Gasthaus, wenn es da bei mir nicht schmeckt. Ja, unsere Kommunikation mit unserem Gott, ich weiß nicht, wie das euch geht, läuft die bei euch immer so reibungslos und immer so glatt? Bei mir nicht. Also auch da gibt es so Kommunikationsstörungen. Und Jesus sagt einmal in Lukas 8, Vers 18 zu seinen Jüngern, achtet darauf, seht nun darauf, wie ihr hört. Wie ihr hört. Und davor hat er ein Gleichnis weitergegeben. In diesem Gleichnis geht es um das Hören. Es geht hier um Kommunikationsstörungen. Es geht hier um vier geistliche Ohren, die wir manchmal ausgefahren haben. Und ich möchte uns einmal dieses Gleichnis lesen unter diesem Aspekt des Hörens. Das ist ein ganz bekanntes Gleichnis, das kennt ihr alle. Wir finden das in Lukas 8, Vers 4 bis 15. Und ich lese uns zuerst einmal diesen ganzen Abschnitt vor. Als nun viel Volk zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er Jesus in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es keimte, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf gutes Erdreich, wuchs auf, brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, auf dass sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Und die am Weg, das sind die, welche es gehört haben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Und sie glauben nur eine Zeit lang, und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und sie werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld oder in Beharrlichkeit. Vier Arten des Hörens. Das verständnislose Hören, das oberflächliche Hören, das halbherzige Hören, das fruchtbare Hören. Ihr seht, ich durchbreche radikal den Rahmen einer klassischen Drei-Punkte-Predigt. Das sind nämlich heute vier. Und ich fange an mit dem ersten Punkt, das verständnislose Hören. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. Und dann fällt etliches an den Weg, es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Hier gehen wir einmal zum Verständnis in das Matthäusevangelium. Darum gibt es die Synoptiker, das ist sehr gut. Matthäus, Markus, Lukas, die sogenannten Synoptiker, und jeder berichtet manchmal von der gleichen Begebenheit, aber jeder von seinem Standpunkt, und so ergänzt der eine den anderen, und Matthäus ergänzt hier den Lukas in Matthäus 13, Vers 19. Und da heißt es, So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Und das ist der, sagt Jesus, bei welchem es an den Weg gestreut war. Moment, also jetzt habe ich schon so ein paar Anfragen hier. Ist dieses Evangelium jetzt abhängig von meinem Verständnis? Ist es vielleicht abhängig von meinem Intellekt? Habe ich es verstanden? Habe ich Glück gehabt? Habe ich es nicht verstanden? Habe ich Pech gehabt? Bin ich hinterher der Beraubte? Also das kann ja wohl nicht sein. Was dürfen wir tun, wenn wir den Herrn Jesus nicht verstehen? Was dürfen wir tun, wenn wir Gott in seiner Weisheit nicht verstehen? Was dürfen wir tun, wenn wir merken, Moment mal, jetzt fehlt es irgendwo mir an Weisheit? Sagt die Bibel dann bist du halt der Aufgeschmissene? Oder darf ich etwas tun? Jakobus sagt, ich darf etwas tun. Jakobus sagt im ersten Kapitel, wenn jemandem unter euch die Weisheit mangelt oder fehlt, dann darf er was tun? Er darf bitten. Ja, er darf zu Gott bitten, kommen und bitten, Herr, schenk mir die Weisheit, ich habe es nicht verstanden. Und was sagt der Jakobus? Dann sagt Gott, naja, du Molle. Sagt Gott dann, du bist halt ein Dummerle. Nee, Jakobus sagt, und sie wird ihm gegeben werden, denn unser Gott ist ein Gott, der gern und ohne Vorwurf gibt. Also es gibt eine Alternative. Und die Jünger sind Vorbilder darin, die haben diese Alternative ergriffen. Die Leute, die haben oftmals den Herrn Jesus predigen gehört, in Gleichnissen, sie sind dann heimgegangen, haben dann vielleicht noch einmal diskutiert über diese Predigt, das war gut, das war nicht so gut, hier hätte man rhetorisch ein bisschen ausbauen können, ne, das habe ich verstanden, das habe ich nicht verstanden, das sehe ich ganz anders, so haben sie vielleicht etwas diskutiert. Aber hinterher waren sie die Beraubten, die Jünger nicht. Was haben die Jünger gemacht? Die nahmen Jesus auf die Seite und die haben gesagt, Herr Jesus, du hast uns etwas zu sagen. Aber wir haben jetzt vielleicht 20%, wenn es hochkommt, von dem verstanden. Erklär uns, leg uns aus, was willst du mir sagen, was willst du uns erklären? Das haben die Jünger gemacht. Und hat Jesus sie dann stehen lassen? Nein, er hat ihnen alles erklärt, unter anderem dieses Gleichnis vom Sämann. Das hatten sie nämlich nicht verstanden. Jetzt müssen wir den Vers 10 noch einmal etwas genauer betrachten. Lukas 8, Vers 10, wo Jesus sagt, euch ist es gegeben, euch, den Jüngern ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, auf dass sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Ja, Moment. Muss ich wieder fragen, ja Moment, hat Gott einen Gefallen daran, dass wir heute Morgen hier sitzen und sehen und doch nichts sehen und hören und doch nichts verstehen? Hat Gott daran ein Interesse? Unser Gott, von dem es heißt in der Bibel, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und errettet werden. Hat dieser Gott ein Interesse daran, dass wir hören und doch nichts verstehen? Ich behaupte, das hat er nicht. Er will, dass wir hören und dass wir verstehen. Dieser Vers hier, dieser Vers 10, zeigt aber, dass es Menschen gibt, die offen sind für Gottes Reden und dass es Menschen gibt, die nicht offen sind für Gottes Reden. Das Problem hier ist gar nicht das fehlende Verständnis. Da gibt es ja ein Mittel dagegen. Das Problem ist hier drin. Die Herzenshaltung des Hörers. Das Reden Gottes trifft zwar hier hinein, in mein Ohr, aber es dringt nicht hindurch bis hier runter. Hat mal einer gesagt, das ist der weiteste Weg hier bei uns, von hier nach hier. Und das ist das wirkliche Problem. Für alles andere hat Gott eine Lösung. Ja. Aber wenn wir uns dann nicht aufmachen und ihn suchen, dann geht dieses Wort tatsächlich, so wie es hier steht, verloren. Der Feind nimmt das Wort wieder weg. Problem Nummer zwei. das Oberflächliche hören. Vers 6 in Lukas 8, Vers 6 und die Auflösung in Vers 13. Ein anderes fiel auf den Felsen, und als es keimte, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Dann die Auflösung in Vers 13, die aber auf dem Felsen, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Oberflächliches Hören. Das Wort wird gehört, das Samenkorn keimt, das Wort wird freudig angenommen und aufgenommen, aber das Problem ist, der Sämling kann in der dünnen Erdschicht keine Wurzeln bilden und die Saat vertrocknet, sobald die Sonne darauf scheint. Der Glaube ohne Wurzeln, der trägt uns eine Zeit lang. Aber der Glaube ohne Wurzeln, der trägt uns nicht ewig. Und wenn dieser Glaube ohne Wurzeln aufgrund des Glaubens in Schwierigkeiten gerät, und das kann geschehen, es kann auch uns geschehen, in unserer scheinbaren Sicherheit, in der wir uns noch befinden, kann es geschehen, dass wir aufgrund unseres Glaubens und aufgrund unseres Zeugnisses Jesus Christus in Schwierigkeiten geraten. Das kann uns geschehen. Und wenn jetzt dieser Glaube keine Wurzeln hat, wenn jetzt dieser Glaube nicht tief hinabreicht, dann wird das geschehen, was hier steht in diesem Zeugnis: der Glaube ertrocknet aus. Er trocknet aus in der Hitze des Leids, der Enttäuschung und der Anfechtung. Und all diese Dinge gehören zu einem Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Leid, Enttäuschung, Anfechtungen gehören zu einem Glaubensleben. Denn das sind die Dinge, die uns verändern. Das sind die Dinge, die wirklich grundlegend, wo Gott wirklich grundlegend an uns arbeitet, inwendig an unseren Herzen arbeitet und uns verändert. Dritter Punkt, das halbherzige Hören. Vers 7 und Vers 14. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin, und sie werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt, und sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Kennt ihr einen Landwirt in eurer Bekanntschaft, dem es einfallen würde, sein kostbares Saatgut in ein Feld von stehender Dornen und Disteln hineinzuwerfen? Kennt ihr einen? Also ich kenne keinen. Und ich denke, das würde keinem Landwirt würde das in den Sinn kommen, so etwas zu tun. Denke ich mal, ne? Okay. Das Saatgut ist ja etwas Kostbares, ne? Das heißt, diese Disteln, von denen hier die Rede ist, die sind noch gar nicht gestanden. Aber sie waren da, aber unsichtbar, als Same, irgendwo im Boden verborgen. Das Feld sah gut aus. Und so streut er seinen Samen. Und dann fängt diese Saat an zu keimen und auf einmal zeigt sich, was noch auf diesem Feld ist und beides wächst miteinander. Und die Hobbygärtner unter uns, die wissen ganz genau, was dann passiert. Das Klump wächst schneller als das andere. Ja, ja, ist so, oder? Das Unkraut wächst immer schneller. Ich weiß auch nicht, warum. Das Unkraut wächst schneller, wenn man nichts dagegen tut. Und irgendwann wird das Gute dann erstickt. Das halbherzige Hören, haben wir gesagt. Das ist ein Zwiespalt des Hörers. Das ist ein Zwiespalt. Einerseits, er will hören. Er hat verstanden, Gott hat Worte des ewigen Lebens. Er hat verstanden, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes herauskommt. Das hat er verstanden. Und das hat er bejaht. Und er will dieses Reden Gottes hören. Und doch ist sein Sinn und sein Herz irgendwo noch geteilt. Irgendwo noch geteilt. Vielleicht etwas noch im Herzen drin. Etwas Distelsamen. Vielleicht etwas Unkrautsamen noch im Herzen drin. Sündliche Neigungen vielleicht. Sündliche Neigungen, die nie wirklich preisgegeben wurden. An denen man festhält. Und die sich jetzt nicht einfach in nichts auflösen, sondern die irgendwie einmal mitwachsen. Unsichtbar vielleicht mitwachsen. Ich habe da kürzlich ein Gespräch geführt mit dem Leiter eines christlichen Altenheims. Habe ich ein längeres Gespräch geführt. Und der hat mir dann erzählt, dass das dann manchmal vorkommt in diesem Altenheim. Hat er mir wörtlich so gesagt, dass auf einmal gestandene Männer Gottes anfangen, nach den jungen Frauen zu krapschen. Hat er mir erzählt. Und er hat dann gesagt, spätestens im Alter fallen die Masken, hat er zu mir gesagt. Spätestens im Alter fallen die Masken. Oh, das hat mich schon sehr beeindruckt, dieses Zeugnis. Er hat das nämlich aus seiner praktischen Erfahrung als Leiter dieses Altersheims, hat er mir das weitergegeben. Also ist doch viel besser, wir kommen mit all unserer Last, die uns drückt, vielleicht noch gefangen nimmt. Wir kommen mit all dieser Last jetzt schon unter das Kreuz unseres Herrn Jesu Christi und wir bekennen jetzt schon unsere Schuld. Wir bringen jetzt schon jede Spur eines Distelsamens unserem Gott mit dem Bekenntnis und mit der Bitte um Heilung. Es ist viel, viel besser, als wenn einmal im Alter irgendwelche Masken noch fallen. Aber wir haben nicht nur das Problem der Sünde, das uns begleitet unser Leben lang. Es gibt noch ein zweites generelles Problem, das uns begleitet, und das sind die falschen Prioritäten, die wir oftmals setzen. Und auch das ist ein wirkliches Problem, das uns zu schaffen machen kann. Die tägliche Geschäftigkeit hindert die Zeiten der täglichen Stille mit Gott. Wir brauchen Zeiten der täglichen Stille mit Gott. Und unsere tägliche Geschäftigkeit, die signalisiert uns immer, das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht und morgen nicht und übermorgen auch nicht. Und wenn ich in meinen Terminkalender gucke, dann geht es die nächsten 2 Wochen eigentlich nicht. Denn ich bin hier so geschäftig und es gibt hier so viel zu tun. Aber wisst ihr was? Uns fehlt etwas. Uns geht etwas verloren. Der Pianist Artin Rubinstein, weltbekannter Pianist war der, der hat einmal gesagt, wenn ich 2 Tage nicht übe an meinem Flügel, ne, Klavierspielen, hat er gesagt, das merkt kein Mensch. Das merkt nur ich, das merkt kein Mensch. Er hat gesagt, wenn ich eine Woche lang nicht übe an meinem Flügel, dann merken das meine besten Freunde, hat er gesagt. Wenn ich jetzt aber einen Monat lang nicht hinter meinem Flügel gesessen bin und geübt habe, hat er gesagt, dann merkt das mein Publikum. Und so ist es auch mit den stillen Zeiten, den ganz persönlichen Zeiten, die wir pflegen mit unserem Gott. Das merkt zuerst einmal kein Mensch. Merkt kein Mensch, heute noch nicht gebetet, noch nicht hineingeschaut in sein Wort, noch keine Zeit gehabt der Kommunikation, der Zwiesprache mit Gott. Das merkt kein Mensch. Aber auf die Dauer geht dir etwas verloren. Und die Folge dann ist eine Leere. Die Folge ist ein Mangel. Und Mangel schreit immer danach, gefüllt zu werden. Mangel schreit immer danach, gefüllt zu werden. Und so füllen wir diesen Mangel. Sorgen des Alltags, Verführungen des Wohlstands steht hier. Jagd nach den Freuden des Lebens. All diese Dinge ersticken die Frucht des Wortes Gottes. falsche Prioritäten. Ich möchte uns hier einen Vers lesen, den ich gefunden habe im Alten Testament, der ganz interessant ist, im Hohen Lied, im Buch Hohen Lied, in Kapitel 1, der Vers 6. Das spricht diese Frau, diese Schulamit, im Harem des Königs Salomos, spricht sie: Schwarz bin ich aber lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Vorhänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. So ändern sich die Zeute. Ne? Heute zahlt man Vermögen dafür, dass man so aussieht wie die Sulamit im Sonnenstudio. Ne? Damals war es eine Schande, ne? So von der Sonne verbrannt zu sein, seinen Lebensunterhalt im Freien zu verdienen. Und jetzt sagt sie: Meiner Mutter Söhne zürnten mir. Sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge, aber meinen eigenen Weinberg hütete ich nicht. Ganz interessanter Vers. Meinen eigenen Weinberg, sagt sie, hütete ich nicht. Sie sagt, ich war aktiv. Im Weinberg dieses Bruders, im Weinberg jenes Bruders, im Weinberg vielleicht meiner Mutter, im Weinberg meines Vaters. Sie sagt, ich war aktiv. Ich bin von Weinberg zu Weinberg. Aber einen habe ich übersehen, sagt sie hier. Einen habe ich ganz vergessen. Und das ist mein eigener Weinberg. Und diese Zeiten der Stille mit unserem Gott, die machen wir ja nicht, um unseren frommen Haken zu setzen. Wobei ich muss euch gestehen, ups, das Ding rollt. Ich muss euch gestehen, manchmal mache ich die tatsächlich, um meinen frommen Haken zu setzen. Ich muss euch gestehen, manchmal lese ich in der Bibel, um hinterher meinen Haken zu setzen, um zu sagen, ich habe in der Bibel gelesen. Ich habe es gemacht. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Es geht um deinen Weinberg. Es geht um dein Leben. Und diese Zeiten der Stille, die sind so wichtig, damit es einen Zufluss gibt. Einen Zufluss des Wortes Gottes zu deinem Herzen. Einen täglichen Zufluss. Das muss nicht bedeuten, dass Gott dir jeden Tag großartige Dinge neu offenbart. Nein. Aber dieser Zufluss zu deinem Herzen, der bewirkt etwas in deinem Herzen, der macht etwas in deinem Herzen, etwas zur Verherrlichung Gottes. Und wir brauchen diesen Zufluss. Jesaja 50, Vers 4. Du wächst, ja morgen für morgen wächst du mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Das Zweite ist, diese Zeiten sind das tägliche Bekenntnis zur Nachfolge. Ich stelle mich meinem Gott zur Verfügung. Täglich. Sag, Herr Jesus, ich bin hier. Dein Kind, von dir erlöst, von dir erkauft. Und ich bin hier. Und ich bin in den Startlöchern. Und ich möchte dir dienen. Und ich möchte dir nachfolgen. Und das signalisiere ich dir heute Morgen wieder neu. Was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger? Was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger? Der Gläubige lebt und pflegt seine Beziehung für sich selbst. Sein wichtigstes Gebet: Ich, mich, meiner, mir. Herr Jesus, segne du uns vier. Ja, ich, mich, meiner, mir. Herr Jesus, segne du uns vier. Der Jünger fängt an, sich hinzugeben. Er gibt sich Gott. Und dann, wenn er sich Gott gegeben hat, fängt er an, sich dem Bruder und der Schwester zu geben. Und dann fängt er an, sich zu geben den Menschen vielleicht, die den Herrn Jesus noch gar nicht kennen. Gibt es auch noch jede Menge um uns herum. Ne? Okay. Der Jünger setzt sein Leben ein für andere. Ja. Und vielleicht sind wir uns einig in diesem Punkt, wir wollen Jüngerschaft. Ja. nicht beharren, zufrieden auf einem Stand des Gläubigseins, ich mich meiner vier, oh ja, der Herr Jesus segnet euch vier, das tut er ganz bewusst, aber es gibt mehr. Und darum haben wir zwei Aufträge in der Bibel. Wir haben den Auftrag, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium Jesu Christi, und dann haben wir den Auftrag, diesen Menschen zu helfen in die Jüngerschaft, in die Nachfolge Jesu hinein. Solche Menschen aus ihnen zu machen, die ihr Leben jetzt ihrerseits wieder hingeben, um ihre Generation jetzt wieder mit dem Evangelium zu erreichen. Jetzt noch Vers 8 und Vers 15. Ich komme zum letzten Punkt, das fruchtbare Hören. Wir sind wieder in Lukas Evangelium, Kapitel 8, Vers 8 und Vers 15. Anderes fiel auf gutes Erdreich und es wuchs auf und es brachte hundertfältige Frucht. Und Vers 15, das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld oder in Standhaftigkeit. Und das geschieht dort, wo ein Mensch Gottes Reden hört, Gottes Reden annimmt, es bewahrt in seinem Herzen, es sich nicht rauben lässt, sondern bewahrt in seinem Herzen und sich durch nichts beirren lässt, bis sein Glaube schließlich diese reife Frucht bringt. Das ist etwas völlig Natürliches. Dass ein Glaube Frucht bringt, ist ein völlig natürlicher Vorgang. So wie meine Apfelbäume und sonstigen Bäume im Garten jedes Jahr ihre Frucht bringen. Ja? Die zittern nicht jedes Jahr vor dem Herbst und denken, jetzt ist wieder Zeit, jetzt muss ich mich anstrengen hier und Äpfel produzieren. Nein, das ist ihre Natur. Und sie tragen einfach Frucht, weil das ihre Natur ist. Und so ist es mit dem Glauben und mit Werken des Glaubens. Ist etwas völlig Natürliches. Wenn wir sogar noch tiefer hineinschauen, wenn wir in den Epheserbrief hineinsehen, dann sagen wir, da können wir nur noch anbeten und können sagen, ja, hier steht, dass all diese Frucht von dir schon vorher geschaffen ist. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln können. Da können wir nur noch anbeten. Ja? Also ich sehe da keine andere Option mehr, als wirklich auf die Knie zu gehen und Gott zu danken dafür. Ja, jetzt, wie sehen wir dieses Gleichnis hier? Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Gleichnis zu betrachten. Es gibt die Seite des Verlusts und man könnte sagen, so viel gutes Saatgut verschleudert. Und es gibt die Seite des Gewinns. Und ich habe gelernt, dieses Gleichnis eigentlich zu betrachten von der Seite des Gewinns. Das ist so ein bisschen, wisst ihr, die Betrachtungsweise macht sehr viel aus. Da schickt eine Schuhfabrik, große Schuhfabrik, schickt ihre zwei Chef-Einkäufer, Verkäufer in eine Region der dritten Welt, sehr abgelegenes Gebiet, mit dem Auftrag, die Lage dort zu sondieren, ob es eventuelle Absatzmöglichkeiten gäbe für ihre Schuhe. Zwei Leute, beide am gleichen Ort. Der eine telegrafiert nach einem Tag, pack meine Koffer, komm morgen zurück, keine Chance, die gehen hier alle barfuß. Keinerlei Absatzmöglichkeiten. Der andere telegrafiert und sagt, ich verlängere 2 Wochen meinen Aufenthalt. Riesenabsatzmöglichkeit für unsere Schuhe. Die gehen hier alle noch barfuß. Dieselbe Situation, aber eine ganz andere Betrachtungsweise. Und wir können dieses Gleichnis hier betrachten einmal von der Seite des Gewinns. Und im Mittelpunkt hier steht diese reife, diese reiche Frucht. Die Bibel sagt hier 60, 70, 100-fältig. Wisst ihr noch, was normal war in Galiläa zur Zeit Jesus? 7-fältig. Wenn die Ernte 10-fältig ausfiel, dann haben die Leute gesagt, heuer haben wir eine gute Ernte. Jesus sagt 60, 70, 100%. Das ist fantastisch. So viel Frucht. Das ist großartig, was hier steht. Und das, was hier steht, das heißt unterm Strich, es lohnt sich. Das ist die Botschaft an uns heute Morgen. Das lohnt sich. Wenn du Gott nicht verstanden hast, ja, Gott hat zu dir geredet, du hast es nicht verstanden, dann lohnt es sich, ihn zu suchen. Dann lohnt es sich, das nicht den Vögeln jetzt zu überlassen, sondern es lohnt sich, seine Gegenwart zu suchen und ihn zu bitten, Herr, gib mir Weisheit. Herr, erkläre es mir. Ich habe es nicht verstanden. Jakobus sagt, und Gott ist ein Gott, der gibt gerne und ohne Vorwurf. Und es wird eine Antwort zu dir zurückkommen. Vielleicht müssen wir eine Weile warten. Auf jeden Fall müssen wir uns eine Zeit herausschälen, in der wir uns ihn ernstlich suchen. Das kostet uns etwas. Das kostet uns einen kleinen Einsatz. Aber hier steht, das lohnt sich. 60, 70, 100-fältig. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, vielleicht um deines Glaubens willen, in Schwierigkeiten gerätst, deinem Schulplatz, deinem Arbeitsplatz, irgendwo in Schwierigkeiten gerätst, dann lohnt es sich, sich nicht abzuwenden. Es gibt immer 100 gute Gründe, sich abzuwenden. Und wir können das genau belegen, wir können das 100-fach begründen, wir können sagen, ich bin so enttäuscht, ich bin so verletzt, vielleicht in der eigenen Gemeinde so verletzt und so enttäuscht und jetzt wende ich mich ab und hier sind die Gründe und die sind alle stichhaltig und die stimmen alle und trotzdem, es lohnt sich, sich nicht abzuwenden. Es lohnt sich sogar in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen, dem Herrn noch näher zu treten. Wenn Sorgen dich drücken, des Alltags, es lohnt sich, den Herrn Jesus an die erste Stelle zu stellen. 1. Petrus 5, 7, all eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich bin ein ausgezeichneter Sorgenwerfer. Ich werfe meine Sorge auf den Herrn Jesus, das habe ich gelernt, und ich werfe meine Sorge auf den Herrn Jesus wie ein Jojo. Ich sage, Herr Jesus, hier kommt meine Sorge, ich werfe sie auf dich. Und 2 Minuten später habe ich sie schon wieder an der Hand. Wie so ein Jojo, ne? Dass man an der Schnur immer wieder zu sich zurückzieht. So werfe ich oftmals meine Sorge. Und da sage ich, aber ich habe es doch auf dich geworfen. Aber es ist nicht sofort etwas passiert und die Umstände haben sich nicht sofort gewandelt und zack, schon nehme ich es wieder in meine eigene schwäbische, starke Macherhand. Ne? Ja, das ist der falsche Weg. Wenn hier steht, werft eure Sorge auf ihn, dann heißt es, das Problem ist nicht das Werfen. Das Problem ist es, diese Sorge dort zu lassen, wo sie hingehört, bei ihm. Auch wenn er dich mal warten lässt. Gott hat einen ganz unmöglichen Terminkalender. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ganz unmöglich, passt überhaupt nicht kompatibel mit meinem. In meinem steht immer jetzt gleich, dringend, eilt, sofort. Bei Gott überhaupt nicht. Gott hat so viel Zeit. Aber auch dann, wenn er dich mal warten lässt, lass es bei ihm. Auch dann, wenn er das Problem ganz anders angeht, wie du es angehen würdest, und das wird er sehr wahrscheinlich tun, lass es bei ihm. Das ist die große Herausforderung in diesem Vers. Ne? Nicht das Werfen an sich, das können wir gut. Aber ich sage euch wieder, es lohnt sich. Verführung durch Wohlstand haben wir gelesen. Eine Distel, eine Dorne, Verführung der Wohlstand. Hat die Bibel etwas gegen Wohlstand? Was meint ihr? Ist besser, ein Armutsgelübde abzulegen hier, kollektiv jetzt vor dem Herrn nach dieser Predigt? Was meint ihr? Die Bibel hat gar nichts gegen Wohlstand. Uns begegnen sehr, sehr reiche Männer und Frauen hier drin, in dem Wort Gottes. Nein, die Bibel warnt uns darauf uns auf diesen Wohlstand zu verlassen. Das ist der Unterschied. Die Bibel hat nichts gegen Wohlstand. Wir sind sowieso, wir gehören zu einer total privilegierten Minderheit auf dieser Welt. Alle, so wie wir hier sitzen, gehören wir dazu. Allein durch die Tatsache, wir haben jeden Tag ein Dach über dem Kopf, jeden Tag Kleidung am Leib anzuziehen, jeden Tag Nahrung, um zu essen. Das macht uns zu einer total privilegierten Minderheit auf dieser Welt. Ja, aber Vertrauen, unser Vertrauen setzen, das wollen wir auf unseren Herrn Jesus. Ein letztes dann noch, Freuden des Lebens, auch eine Distel, Freuden des Lebens. Hat Gott etwas gegen die Freude? Was meint ihr? Hat Gott etwas dagegen, wenn wir uns freuen? Nicht? Warum habt ihr mir das nicht schon vor 30 Jahren erzählt? Da habe ich mich bekehrt, 21, aus Drogenabhängigkeit heraus habe ich mich bekehrt, wirklich aus der Gosse raus habe ich mich bekehrt, mein Leben Jesus übergeben. Gott ist in mein Leben hineingekommen, hat diesem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Neues Leben aus Gott, Halleluja, habe ich empfangen. Sagt Gott zu mir, spricht er zu meinem Herzen nach meiner Bekehrung, ich möchte, dass du mir dienst. Wisst ihr, was ich Gott geantwortet habe? Ich habe zu Gott gesagt, ich bin doch so jung, habe ich gesagt, lass mich doch bitte noch ein paar Jahre leben. Das habe ich zu Gott gesagt, ja. Ich habe gesagt, ich bin noch so jung, lass mich noch ein paar Jahre. Ich habe gedacht, Gott dienen. Dann habe ich gedacht, dann ist es vorbei. Dann macht das Leben keine Freude mehr, dann gibt es keinen Spaß mehr. Gott dienen, das muss eine unheimlich ernsthafte Angelegenheit sein. Also besser vorher noch mit ein paar Sachen abzuschließen. Das war echt meine Haltung. Und es hat mich niemand von diesem Irrtum korrigiert. Und ihr werdet staunen. In diesem Zustand habe ich noch 10 Jahre gelebt. Habe ich 10 Jahre meines Lebens verschenkt. Weil ich dachte immer, Gott dienen, dann ist aus, dann ist rum. Es gibt nichts Schöneres, als unserem Gott zu dienen. Und nach 10 Jahren kam ich zu Gott und habe gesagt, Herr, dieses Leben, das steht mir bis hier. Mit 1,5 Füßen in der Welt und vielleicht ein halbes Bein im Glauben. Mir steht's bis hier, habe ich gesagt. Herr, lass mich dir dienen, habe ich gesagt. Gott hat gesagt, habe ich dir doch gleich gesagt. Gott hat Zeit. Aber ich möchte es sagen, euch Jungen, sind viele junge Leute, glaubt nicht dieser Lüge. Glaubt nicht dieser Lüge. Wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle, dass es dann aus ist mit meinem Leben, dass das Leben dann keine Freude mehr macht, keinen Spaß mehr macht, ja, keinen Sinn mehr erfüllt sich in meinem Leben. Das sind alles Lügen des Teufels. Glaubt diesen Lügen nicht. Es gibt nichts Schöneres, als dem lebendigen Gott zu dienen. Und das dürfen wir hier schon, nicht erst in der Ewigkeit. So, wo bin ich? Am Schluss bin ich. Nein, die Bibel hat nichts gegen Freuden des Lebens. Die Bibel sagt nur, wir sollen Jesus mehr lieben. Mehr lieben als alles andere. Wie der Asaf in Psalm 73. Der sagt am Schluss dieses Psalms, wen habe ich im Himmel? Aber dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Der Herr Jesus segne euch. Darf ich noch beten mit uns zum Herrn? Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Du bist wirklich ein kommunikativer Gott. Du bist ein Gott, der redet, denn du bist ein lebendiger Gott. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und so hast du Mittel und Wege, immer wieder hineinzureden in unser Leben. Und wir möchten dir bekennen, Herr, dadurch leben wir, dass du uns ansprichst, Vater. Dass du dein Wort und deinen Willen uns immer wieder offenbarst. Und so bitte ich für mich und ich bitte für jeden Einzelnen hier drinnen, segne unsere Ohren. Vater, achte darauf, wie wir hören. Lass uns fruchtbare Hörer sein, Herr und Gott. fruchtbare Hörer, Herr, die sich nicht berauben lassen und die sich nicht entmutigen lassen und die nicht zulassen, dass dein Wort immer wieder vom Alltäglichen erstickt wird. Lass uns fruchtbare Hörer sein, Herr, die dein Wort bewahren und die es achten und die es wertschätzen und die es anwenden. Herr, bei dir zählt die Tat. Und ich bitte dich, mach uns zu Tätern deines Wortes, Herr. Mach uns zu Menschen, Herr, die auf dem festen und sicheren Grund stehen, Herr Jesus, deiner Verheißung. Mach uns zu Menschen, die dich und dein Wort ernst nehmen und die entsprechend handeln. Aus Liebe zu dir, Herr Jesus. Amen.